Herzlich willkommen zum Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Wegen einer plötzlichen Erkrankung hat der tschechische Staatspräsident Václav Havel sein heutiges und morgiges Programm abgesagt. Laut seinem Sprecher Ladislav Špaček stellten die Ärzte bei Havel eine Entzündung der oberen Atemwege fest. Der 66-jährige Präsident, der in den letzten Jahren immer wieder unter gesundheitlichen Problemen litt, hält sich zurzeit zur Heilung auf Schloss Lani auf. Letzten Informationen zufolge will Havel aber ab Freitag seine Amtsgeschäfte wieder in vollem Umfang wahrnehmen. Nach einem EU-Beitritt der Tschechischen Republik sollen deren Bürger auch grenznahe Gesundheitseinrichtungen auf deutscher Seite in Anspruch nehmen können. Dies gab Gesundheitsministerin Maria Sočková heute nach Gesprächen mit sächsischen Politikern bekannt. In erster Linie würde jene Möglichkeit dann zum Tragen kommen, wenn die Entfernung zu einer deutschen Arztpraxis geringer ist als die zum nächstgelegenen tschechischen Arzt. Umgekehrt soll dies auch für deutsche Staatsbürger auf tschechischer Seite gelten. Allerdings müsse noch ein Vertrag zur Regelung der Kostendeckung ausgehandelt werden, so die Ministerin. Die tschechische Hauptstadt Prag will nach den Erfahrungen mit der jüngsten Hochwasserkatastrophe ihre Einrichtungen zum Schutz vor Überschwemmungen rapide ausbauen. Dies gab der Prager Oberbürgermeister Igor Niemec heute vor Journalisten bekannt. Man habe, so Niemec, zu diesem Zweck unter anderem eine mathematische Simulation des August-Hochwassers anfertigen lassen. Bürgermeister Niemec und die Stadtverwaltung waren im Zuge der Überschwemmungen des Öfteren wegen Mängel im Krisenmanagement kritisiert worden. Das Bundesland Sachsen hat der Tschechischen Republik 5 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur geschenkt, die bei der Hochwasserkatastrophe im August zerstört wurde. Der Chef der sächsischen Landesregierung, Georg Milbrand, hat am Dienstag in Ústí nad Labem, Aussig an der Elbe, dem tschechischen Premier Wladimír Špidla hierzu einen Scheck über die genannte Summe übergeben. Die 10 EU-Kandidatenländer wollen in der Abschlussphase der Beitrittsgespräche gemeinsam auftreten und dies zwar vor allem in den Fragen der Landwirtschaft und der Finanzen. Darauf haben sich während eines Treffens am Dienstag die Außenminister der Kandidatenländer geeinigt, die auf Einladung des Chefs der tschechischen Diplomatie, Cyril Svoboda, nach Prag gekommen waren. Das Treffen fand nur zwei Tage vor dem Brüsseler Gipfel statt, auf dem die 15 EU-Mitgliedsländer einen gemeinsamen Standpunkt zu finanziellen Aspekten der EU-Erweiterung ausarbeiten wollen. Soweit die Nachrichten. Durch das nun folgende Tagesecho führt sie Jitka Mládková.
Tagesecho.
Am Montag dieser Woche hat sich der Außenpolitische Ausschuss des Europaparlaments mit dem kürzlich veröffentlichten Gutachten von drei Rechtsexperten zu den sogenannten Beneš-Dekreten befasst. Am vergangenen Wochenende haben die Städte Kraslice in Westböhmen und Neutraumling in Bayern-Oberpfalz ihre Partnerschaft urkundlich besiegelt. Tschechische Woche in Berlin bereits zum dritten Mal. Das sind, liebe Freunde, drei Themen in unserem Tagesecho. Auf ihre Kosten kommen heute auch die Sportfans, denn auf unserem Programm steht nach zwei Wochen wieder eine neue Ausgabe von Sportreport. Am Montag hat der Heidelberger Völkerrechtler Professor Jochen Frohwein vor dem Außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments sein Rechtsgutachten zu den sogenannten Beneš-Dekreten vorgestellt, mit dem ihn das Präsidium des Europaparlaments im Mai beauftragt hatte. Silja Schultheis berichtet.
An der Grundaussage des Gutachtens von Professor Frohwein und seinen beiden Co-Autoren Ulf Bernitz und Lord Kingsland gibt es wenig zu deuteln. Die Beneš-Dekrete stellen kein Hindernis für den tschechischen EU-Beitritt dar. Zu diesem Ergebnis war bereits die Expertise gekommen, die die Europäische Kommission zu den Dekreten angefordert hatte. Als einziger tschechischer Vertreter war bei der nicht öffentlichen Debatte der tschechische Botschafter bei der EU, Libor Sečka, zugegen. Er bewertete die Debatte vom Montag vor allem als Auftakt für die weitere Diskussion um die Dekrete und stellte für deren Verlauf gegenüber Radio Prag folgende Prognose auf.
Ich denke, hier zeichnet sich erneut ein ähnliches Bild wie bereits im Frühjahr ab. Es gibt eine ziemlich kleine Gruppe von deutschen und österreichischen Abgeordneten, die sich sehr lebhaft für dieses Thema interessieren und die Frage zuweilen recht laut auf den Tisch bringen, sagte Sečka. Die große Gruppe derjenigen, die kein spezielles Interesse daran haben, betrachtet hingegen die Ergebnisse der Analysen für richtungsweisend und sehen keinen Grund für eine weitere Diskussion.
Die Analysen sprechen laut Sečka eine klare Sprache. Die Beneš-Dekrete stellen kein Hindernis für den tschechischen EU-Beitritt dar. Gegen das Frohwein-Gutachten polemisiert unter anderem der Würzburger Völkerrechtler Dieter Blumenwitz, der im Auftrag der Sudetendeutschen Landsmannschaft eine Expertise über die Dekrete ausgearbeitet hat. Er kritisiert unter anderem Frohweins Auslegung des Dekrets Nummer 115 vom 8. Mai 1946, das nach wie vor in Kraft ist und die strafrechtliche Verfolgung von Menschen verhindert, die, so der Gesetzestext wörtlich, gerechte Vergeltung für Taten während der deutschen Besatzung geübt haben, auch gegen Unschuldige. Frohwein hält eine Aufhebung des Gesetzes nicht für zwingend notwendig und führt zur Begründung an, dass dadurch die Erwartungen verletzt werden würden, die Menschen seit mehr als 50 Jahren haben konnten. Er hielt es aber für angemessen, wenn die Tschechische Republik ihr Bedauern über die konkreten Folgen dieses Gesetzes zum Ausdruck brächte, wie sie es bereits in der deutsch-tschechischen Erklärung von 1997 getan habe. Blumenwitz hingegen betrachtet die Weigerung der Tschechen, die während der Besatzung verübten Delikte zu ahnden, als eklatanten Bruch der rechtsstaatlichen Ordnung und sieht dadurch die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union gefährdet. Neben dem Frohwein und dem Blumenwitz-Gutachten kursieren noch einige weitere Expertisen zu den Beneš-Dekreten. Wir fragten Libor Sečka abschließend, welche Rolle sie für die weitere Diskussion im Europäischen Parlament spielen.
Bei
der Debatte mit Professor Frohwein am Montag waren sich die Anwesenden klar darüber einig, dass die einzige Grundlage für die weitere Diskussion das Gutachten von Professor Frohwein ist, sagte Sečka. Nach dem Außenpolitischen Ausschuss setzen nun die einzelnen politischen Fraktionen des Europaparlaments die Diskussion über die Rechtsgutachten fort. Bis zum 28. Oktober sollen sie ihre Änderungsvorschläge für die vorgeschlagene Resolution zur EU-Erweiterung eingebracht haben.
Am vergangenen Sonntag haben die Städte Neutraubling in Bayern und Kraslice in Westböhmen feierlich ihre Partnerschaft besiegelt. Mehr zum Thema erfahren Sie jetzt von Dagmar Kebelova, die hierzu mit dem freien Journalisten Markus Bauer gesprochen hat.
Mit der feierlichen Unterzeichnung und dem Austausch der Urkunden haben die Städte Kraslice und Neutraubling ihre Partnerschaft ins Leben gerufen. In Bayern gäbe es vier Städte, die nach dem Zweiten Weltkrieg eigens gegründet wurden, weil sich dort die aus Mittel- und Osteuropa ausgesiedelten Deutschen niedergelassen hatten, erklärte mir einleitend Markus Bauer. Neutraubling ist die erste von ihnen, die jetzt eine Partnerschaft mit einer tschechischen Stadt abgeschlossen hat. Der Initiator zu diesem Schritt ist auf beiden Seiten die katholische Kirche gewesen. Markus Bauer weiß mehr dazu.
Also es ist eine Partnerschaft auf Ebene der beiden Pfarrgemeinden, also auf kirchlicher Ebene. Die Grundlagen liegen darin, dass Bischof Franziszek Kratkowski aus Pilsen vor 5 Jahren in Neutraubling war beim Diözesantag der Ackermann-Gemeinde und damals bei der Predigt, ich habe jetzt den Bericht auch noch vorliegen, den ich damals geschrieben habe, gesagt hat, ich bitte im Namen meiner Nation um Verzeihung. Also er hat damals vor 5 Jahren eben sinngemäß gesagt, dass sich im Prozess der Versöhnung in erster Linie und vorrangig die Christen betätigen sollten, weil eben die Versöhnung auch eine christliche Botschaft und christliche Aufgabe ist.
Diese Predigt sei somit zur Grundlage dieser Partnerschaft geworden, da einige der damaligen Vertriebenen die Idee hatten, die Partnerschaft mit ihrer Geburtsstadt Kraslice zu begründen. Der Journalist Bauer ist der Ansicht, dass sich diese Partnerschaft auch auf weitere Bereiche ausweiten könnte.
Der Bürgermeister aus Kraslice, Herr Lubomir Zach, hat gesagt, dass in Kraslice eine Gesellschaft für Europa, also auf Ebene des Ortes gegründet wurde, die sich insgesamt bemüht, eben entsprechende Initiativen zu starten, um damit auch Tschechien, also die Heimatnation, in das vereinte Europa einzugliedern. Also ich denke, und nachdem ja die beiden Bürgermeister der beiden Orte auch bei dieser Veranstaltung am Sonntag da waren, dass hier auch Kontakte geknüpft worden sind und nach und nach auch auf Ebene von anderen Vereinen, außerkirchlichen Vereinen und langfristig auch vielleicht auf Ebene der politischen Gemeinden dann Kontakte zustande kommen. Aber ich denke, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber so schrittweise könnte sich da schon was entwickeln.
Tschechische Woche unter diesem Titel findet bereits zum dritten Mal in Berlin eine Veranstaltungsreihe statt, die den Berlinern und Berlin-Besuchern einen Einblick in verschiedene Bereiche der tschechischen Kultur vermitteln will. Eröffnungstag ist der Donnerstag dieser Woche, Eröffnungsort die Räumlichkeiten von Jazz Radio Berlin. Die einzelnen Veranstaltungen kann man dann im tschechischen Zentrum besuchen, das gegenüber dem legendären Checkpoint Charlie zu finden ist, im französischen Institut oder im Berliner Schauspielhaus. Unser freier Mitarbeiter Jakub Liška nahm diese Aktion zum Anlass, sich mit dem Direktor des tschechischen Zentrums Jan Bondy zu unterhalten.
Dass die Tschechische Woche dieses Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet, freut Jan Bondy, Leiter des Tschechischen Zentrums in Berlin und Organisator der Veranstaltung, ganz besonders. Beweist es doch, dass die Tschechische Woche von dem verwöhnten Berliner Publikum akzeptiert wurde.
Man kann das immer besser machen, selbstverständlich, aber solche Veranstaltungen lohnen sich zu machen und das war Erfolg. Das war mehr als 3000 Besucher damals, die gekommen sind. Also man muss immer ein bisschen kämpfen um diese Präsenz. Selbstverständlich, die Konkurrenz ist ganz stark in dieser Stadt. Also wir denken, dass das Interesse ist hier und wir wollen das nur gut ausnutzen.
Um auch in diesem Jahr zu bestehen, hat man wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Wir machen zum Beispiel mit Jazz Radio in Berlin ein Projekt, das heißt Tschechische Woche im Jazz Radio. Wir machen zusammen mit Komische Oper die verkaufte Braut. Im Jazzclub Schlot machen wir ein Jazzkonzert, das heißt Tschechische Jazz Highlights. Dann kommt Spabel und Hurwinek, spielt im Urania Theater, da gibt Filmreihe im Kunstkino Babylon. Wir organisieren zusammen mit Schauspielhaus ein Konzert mit einem Barock-Jazz-Quartett.
Die Musiker des Barock-Jazz-Quartett sehen sich in der Tradition von Winston Marsalis oder Keith Jarrett und verbinden Jazz und klassische Musik. Besonderen Wert hat man dieses Jahr darauf gelegt, Veranstaltungsorte außerhalb des tschechischen Zentrums mit einzubeziehen und sich dadurch einerseits als offene Institution zu präsentieren und gleichzeitig auf das Publikum zuzugehen.
Die meisten Veranstaltungen im Rahmen von dieser Tschechischen Woche sind draußen, also nicht bei uns. Und das ist eigentlich unser Hauptmotiv, normalen Berlin zeigen, was tschechische Kultur ist.
Soweit der Bericht unseres freien Mitarbeiters Jakub Liška aus Berlin. Genauere Informationen zum reichhaltigen Programm der Tschechischen Woche gibt es an den Berliner Theatergassen oder sie sind direkt über das Tschechische Zentrum in Berlin zu erhalten. Themawechsel. Das tschechische Eishockey gehört seit Jahr und Tag zur Weltspitze. Doch die meisten Eisstadien, in denen es hierzulande gespielt wird, sind baufällig oder veraltet. Daher hatte der Eishockey-Weltverband IHF an die Vergabe der Weltmeisterschaft 2004 nach Tschechien auch die Auflage geknüpft, dass in der Landeshauptstadt Prag eine neue, moderne Arena entstehen müsse. Am kommenden Sonntag wird für den Bau dieser Arena endlich die Grundsteinlegung erfolgen. Nähere Einzelheiten dazu von Lothar Martin.
Ein Jahr Aufschub hatte die Tschechische Republik für den Bau der neuen Arena erhalten, in den der Eishockey-Weltverband auf seinem Kongress im Mai 2001 den zwischen Finnland und Tschechien vereinbarten Tausch der WM-Ausrichtung in den Jahren 2003 bzw. 2004 zustimmte. Doch die Suche nach einem risikofreudigen Investor dauerte noch bis zum August des vergangenen Jahres an, ehe sich die Lotteriegesellschaft Saska bereit erklärte, in einen solchen Bau zu investieren und vor allem Verantwortung zu übernehmen. Die daraufhin projektierte Arena, die Bestandteil des städtebaulichen Projektes Grüne Insel ist, wird im Stadtteil Vysočany im 9. Prager Stadtbezirk errichtet und soll einmal bis zu 18.000 Besuchern Platz bieten. Die ursprünglich für Anfang Juni geplante Grundsteinlegung hatte sich jedoch abermals verschoben und soll nun in aller Form am kommenden Sonntag, am Vorabend des hiesigen Nationalfeiertages, stattfinden. Dies war deshalb der Fall, da das gesamte Bauterrain, das sich auf dem Gelände einer ehemaligen Lokomotivenfabrik befindet, erst gründlich entsorgt werden musste. Das kontaminierte Erdreich ist inzwischen völlig abgetragen worden und seit Anfang Oktober habe man mit der Betonierung des Fundaments begonnen, sagt Jan Wahler, der Pressesprecher der Firma Bestsport, einer Tochter der Gesellschaft Saska, am Mittwoch in Prag vor Journalisten. Und Wahler betonte:
V každém případě jedna důležitá zpráva je, že já.
Die in jedem Fall wichtigste Nachricht ist die, dass die jetzige Baugrube von kontaminierten Erdschichten völlig befreit ist. Und das gilt sowohl für den Sektor, wie die Arena stehen wird, als auch für den Sektor, auf dem sich einmal die Trainingshalle befinden wird.
An der mit viel Pomp und Aufwand vorbereiteten und am Sonntag erfolgenden Grundsteinlegung werden viele prominente Gäste aus dem In- und Ausland teilnehmen, darunter Vertreter der tschechischen Regierung, des Prager Parlaments sowie IRF-Präsident René Fasel. Bei der Grundsteinlegung gibt es jedoch nicht nur einen, sondern gleich 15 wertvolle Steine zu bestaunen. Dazu erklärte Bestsport-Pressesprecher Jan Wahler:
Opravdu na této stavbě budou nejen.
In der Tat werden in Verbindung mit diesem Bau nicht nur 14 Gedenksteine aus allen Kreisen bzw. bedeutsamen Lokalitäten unseres Landes präsentiert werden, sondern auch der Grundstein selbst kommt nicht von ungefähr. Er wurde uns von Hauser Lobkowitz gespendet, die Eigentümer des Berges Rieb, des sogenannten Heiligen Berges der Tschechen sind. Mit dem Bau dieser Arena und den dort platzierten Gedenksteinen wollen wir zeigen, dass unsere Heimat nicht nur eine kleine, vor allem aber eine schöne ist. Und die Arena soll ferner das Eingangstor Prag dokumentieren. Ein Tor, von dem alle Sehenswürdigkeiten des Landes in bis zu 3 Stunden zu erreichen sind. Damit sind wir am Ende unseres Tagesechos angelangt. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Wirtschaftsmagazin.
Böhmen oder Tschechien liegt entgegen der Aussage Shakespeares natürlich nicht am Meer. Aber es hat einen ziemlich direkten Zugang zu den Weltmeeren. Dieser führt über Hamburg und hat eine lange Tradition und auch eine eigene Geschichte. So ist es kein Wunder, dass der Hamburger Hafen in Prag eine Repräsentanz hat. Über die Arbeit dieses Büros und über die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Hamburg und Prag werden wir Sie in der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins informieren. Aus Prag begrüßt Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon Jürgen Siebeck.
Der Hamburger Hafen war immer wie die Tschechentor zur Welt gewesen.
So stellt Diplom-Ingenieur Bohumil Pluscher, der Leiter der Repräsentanz des Hamburger Hafens in Prag, mit Freude fest. Im Rahmen des Versailler Vertrages am Ende des Ersten Weltkrieges wurde der neu gegründeten Tschechoslowakischen Republik ein Teil des Hamburger Hafens, insgesamt etwa 30.000 Quadratmeter, zugesprochen. Dieser freie Zugang zum Meer über die Elbe bekam für die Exporte und Importe dieses aufstrebenden Industriestaates eine wichtige Bedeutung. Seit 1929 nutzte die im vorigen Jahr in Konkurs gegangene Elbe Schifffahrtsgesellschaft GSPL diesen auf 99 Jahre gepachteten Hafenteil um den Saalehafen. Er wurde als Liegeplatz für die tschechischen Binnenschiffe und vor allem für die Zwischenlagerung von Massengütern, besonders Kohle, genutzt. Aber dort findet man auch Werkstätten, Lagerhallen, Speditionen und sogar ein Wohngebäude für tschechische Arbeitskräfte. Über die weitere Zukunft dieses spezifischen Hafengebietes entwickelt sich zurzeit ein Rechtsstreit, auf den hier nicht weiter eingegangen werden soll. Herr Pluscher ist sich zwar der traditionellen Bindungen zwischen Tschechien und dem Hamburger Hafen bewusst, im heutigen harten wirtschaftlichen Wettbewerb der Hafenstandorte spielen historische Beziehungen jedoch nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Aber jetzt nach den modernen Trends spielt dieses Gebiet überhaupt keine Rolle, weil meistens die Trends laufen in Containerverkehre. Das heißt also, die Großumschlagsfirmen, die in Hamburg sind, HHLA oder Eurogate, also die spielen jetzt die wichtigste Rolle für die tschechische Partner, was den Umschlag betrifft.
Der Anteil des Containerverkehrs im Stückgutumschlag liegt in Hamburg bei etwa 95% und das Containergeschäft weist deutlich höhere Wachstumsraten auf als die Massengüter.
Wichtig für unsere Kunden hier in der Tschechischen Republik ist, wie schnell kann man den Container Richtung Hafen befördern und selbstverständlich, wie viel das kostet.
Nach Herrn Pruscha habe Hamburg hier einen großen Vorteil, weil es näher zu den Kunden liege und zudem beste Verbindungen per Schiene mit dem Hinterland anbieten könne.
Die Container, die regelmäßigen Blockzüge, die laufen, ich würde sagen, 10-mal, 8-mal pro Woche. Und die sind also voll Richtung Hamburg und umgekehrt Hamburg-Prag. Sind richtig ausgelastet. Diese regelmäßigen Verbindungen, diese Containerzüge, die spielen eine riesige Rolle in diesem Konkurrenzkampf.
Die wichtigsten Häfen, mit denen Hamburg im Wettbewerb liegt, sind aus tschechischer Sicht Rotterdam, Bremen, die polnischen Häfen und die Häfen an der Adria. Die Bedeutung vom Rostocker Hafen ist nach der Wende zurückgegangen.
Hamburg ist der tschechischen Overseas-Hafen, spielt die wichtigste Rolle. Ich schätze, dass ungefähr die Hälfte von den tschechischen Überseegeschäft, meine ich Export-Import, über Hamburg läuft. Die tschechischen Export-Import pro Jahr über Hamburg ist ungefähr 1,5 Millionen Tonnen.
Dabei handelt es sich nach Herrn Pruscha im Import nach Tschechien vor allem um Konsumgüter aus dem fernen Osten und im Export um Maschinenteile aus Tschechien für den überseeischen Markt. Mit der vielbesungenen Hafenromantik hat das moderne Cargo-Geschäft kaum noch etwas zu tun. Es geht um einen schnellen Umschlag der Ladung, denn das Schiff verdient nur Geld, wenn es fährt. Ein Schiff mit bis zu 8000 Containern wird in Hamburg im neuen Containerterminal Altenwerder in wenigen Stunden end- und neu beladen. Das geht nur mit Automatisierung, Fernsteuerung und modernster Technik.
Die Linienverkehre, und das läuft wie Straßenbahn schon. Die Schiffe kommen genau Punkt auf die, fast auf die Minute in Samoger Hafen. Also das ist wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Transport von Yokohama bis Prag nehme, die Schiffe schaffen also den Hafen Hamburg sogar bis 12 Tagen und den Container von Hamburg nach Prag mit den regelmäßigen Containerzügen ist binnen 12 Stunden hier. Meistens sind die Probleme hier von Prag zu den Empfängern, wenn die zum Beispiel die Staus auf den Autobahnen sind, hier innerhalb der Tschechischen Republik.
In Prag, Mähren und der Slowakei stehen Containerterminals zum Weitertransport der Waren im Lande bereit. Herr Pruscha gibt auch einen Überblick über die Aufteilung aller Transporte über den Hamburger Hafen nach den einzelnen Transportmitteln.
Rundum kann man so sagen, dass Elbe-Schifffahrt transportiert von und nach Hamburg ungefähr zwischen 10-20% gesamte Menge. Den größten Teil ist durch Schiene transportiert. Das heißt also, über Schiene haben wir ungefähr 50-60%.
Der Rest komme über die Straße. Beim Transport über die Elbe handele es sich vorwiegend um Massengüter, vor allem Getreide und Futtermittel, deren Transportmenge mit den Ernteerträgen und Preisen auf den Weltmärkten schwanke. Die Elbe kann wegen wechselnder Wasserstände oder Eisganges nur an etwa 200 Tagen im Jahr zum Transport genutzt werden. Da man aber die Elbe als wichtigsten und vor allem ökologischsten Transportweg ansehe, setze sich Hamburg auch politisch für einen raschen weiteren Ausbau der Elbe ein. Dies führt nach Aussage von Herrn Pruscha manchmal jedoch zu Konflikten mit den unterschiedlichsten Interessen bei Umweltschützern. Doch zurück zu den Aufgaben der Repräsentanz des Hamburger Hafens in Prag. Es war das erste Verbindungsbüro eines westeuropäischen Hafens in der tschechischen Hauptstadt. Bei den Gründen, die zur Eröffnung des Büros geführt haben, spielten sicherlich die anfangs erwähnten besonderen traditionellen Beziehungen eine Rolle. Das Hauptziel heute ist, ideale Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass möglichst viel Volumen des Seetransportes aus Tschechien über den Hafen Hamburg läuft. Dazu zählen natürlich auch die Analyse der Märkte, die Beobachtung des Wettbewerbs, der Trends der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Aufbau und die Pflege von Kontakten zu Politik und Wirtschaft.
Wir sind hier schon über 12 Jahre und bei Anfang haben wir bestimmte Missionararbeit geleistet, wie Unternehmen, Workshops, Seminare für die tschechischen Kunden. Wir machen kleine Präsentationen in verschiedenen Orten in der Tschechischen Republik oder nehmen wir wichtige unsere Kunden nach Hamburg.
Heute sind mit den großen europäischen Häfen alle wichtigen Mitbewerber um die Transportstürme auch hier in Prag vertreten. Die hiesigen Niederlassungen der bedeutenden internationalen Reedereien und Speditionen sowie die tschechischen Transportunternehmen sind wichtige Ansprech- und Kooperationspartner für die Repräsentanz des Hamburger Hafens. Es gehe nicht mehr nur um Quantität, sondern vielmehr um die Qualität in der Betreuung der Kunden. Auch angesichts der erwarteten Intensivierung der wirtschaftlichen Kooperation und des Warenaustausches durch den EU-Beitritt Tschechiens. Die Repräsentanz des Hamburger Hafens versteht sich zwar vornehmlich als Vertretung der Interessen der Hafenwirtschaft in Tschechien und auch der Slowakei. Seit 1990 existiert aber darüber hinaus auch eine Partnerschaft zwischen den Städten Prag und Hamburg. Durch die zusätzliche Städtepartnerschaft Hamburgs mit Dresden bietet sich für Prag, die Elbregion und die Elbschifffahrt eine weitere interessante Möglichkeit der Zusammenarbeit. Nach dem Einzug in die neuen Räumlichkeiten im Prager Stadtteil Karlin sei nach Herrn Pluscher das Hafenbüro ein Kristallisationspunkt für das Hanse Trade Center geworden, in dem sich nicht nur Hamburger Firmen präsentierten oder ihre Niederlassung nehmen. Es werde sich so auch ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Begegnung zwischen Prag und Hamburg entwickeln.
Also unsere Aufgabe oder unsere Wünsche ist, dass die Kontakte zwischen Hamburg und Prag auf besseren Niveau immer sich weiterentwickeln.
Mit diesem Wunsch von Herrn Pruscher beenden wir unser heutiges Wirtschaftsmagazin. Aus Prag verabschiedet sich mit einem hanseatisch-tschechischen Ahoi Jürgen Siebeck.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.